mein Benz und ich. Vom Daily Driver zum Profi. Du fühlst dich jung und du hast Stil. Du suchst nach etwas Echtem aus Blech und Chrom. So etwas fährt man nicht, so etwas lebt man. Tag für Tag. Und wir zusammen sind mehr als nur Fans.
Moin moin ihr Lieben, neues Jahr, neue Folge. Hier ist wieder euer Lieblingspodcast. Es spricht wieder Marcel von mbbaurein.de und wie immer und hoffentlich immer noch weiter längere Zeit an meiner Seite der liebe Jörn von NoGhost Germany. Grüß dich.
Einen wunderschönen guten Tag und frohes neues Jahr.
Wir sind heute gesund und munter reingekommen, glaube ich.
Genau, heute der Tag danach, also 1. Januar ist der Tag, an dem wir hier gerade aufnehmen. Und ja, wieder fit. War auch nicht so schlimm gestern, eigentlich gar nicht. Ja, und so sitzen wir dann wieder hier und unterhalten uns über die Dinge, die da so passiert sind oder auch passieren können.
Ja, bei uns war es tatsächlich auch eigentlich nicht so lang, aber man ist ja doch trotzdem länger wach als so gewohnt. Und ich habe auch irgendwie mehr auf dem Sofa geschlafen als im Bett. Irgendwie bin ich weggenickt. Aber ja, es war nicht sehr spät eigentlich und ja, sehr gemütlich, sehr gemütlich.
Ja, das war Essen, also nette Sachen irgendwie, buffetmäßig haben wir gemacht und dann, man trinkt ein bisschen was. Naja, aber so, ich sag mal, dass man dann, wie das früher so gewesen ist, ganz so schlimm, zieht man das ja heute eigentlich nicht mehr ab.
Nee, da ist man irgendwann raus aus dem Alter, oder? Also zumindest ist uns das so gegangen.
Ich wollte gerade sagen, man mögen natürlich vielleicht auch noch Leute machen, aber waren Kinder dabei und so, dann ist man ja sowieso noch mal deutlich gesitteter unterwegs. Und aber wie gesagt, auch nicht, dass es jetzt ungesittet wäre, wenn die Kinder nicht da wären. Aber ich habe ein paar neue Spiele gekriegt, so Gesellschaftsspiele, sowas. Beziehungsweise haben dann eben auch welche ihre Spiele mitgebracht und dann haben wir da diese Spiele dann gespielt und das, ja, war wirklich schön.
Ja, neue Spiele. Ich habe dir ja eben schon gezeigt, wir hatten vor ein paar Podcast-Folgen mal über Klemmbausteine gesprochen und Unterm Weihnachtsbaum lag tatsächlich was Neues mit einem Stern bei mir. Ich habe dir eben ja schon mal gezeigt, ich habe von Kader den wunderschönen AMG One bekommen. Voll ferngesteuert, hat super Spaß gemacht, den zusammenzubauen. Ein Riesenteil in Maßstab 1:8, also wirklich groß. Du brauchst echt ein bisschen Platz dafür. Und dann halt plus den Spaß beim fahren lassen quasi. Der ist echt schön. Also wir haben den vor ein paar Folgen ja schon mal so angeteasert und euch schon mal vorgestellt, dass es den grundsätzlich gibt. Und ja, jetzt konnte ich den halt auch mal selber bauen, selber mal in die Hand nehmen und der ist echt schön. Ist ein super, super Kasten. Wenn man da Spaß dran hat, dann ist auch der wirklich zu empfehlen. Für das Geld kriegt man verdammt viel. Ich meine, man kriegt den jetzt nicht geschenkt, aber wenn man Glück hat, kriegt man den schon mal so um 230 Euro rum, den Kasten. Manchmal ist er bei 270, also der variiert tatsächlich so ein bisschen, aber man kriegt da wirklich einen guten Gegenwert und ja, der hat auch echt Spaß gemacht, den zusammenzubauen, wobei ich da auch wieder gemerkt habe, ich bin immer noch zu sehr in diesem Lego-Wissen in meinem Kopf und habe mich tatsächlich an dem Wagen ein paar Mal verbaut, einfach weil es dann Teile sind, die es im Lego-Regal gar nicht gegeben hätte und man dann doch nicht so genau hingeschaut hat und ich habe ein paar Mal doch nochmal Teile tauschen müssen, aber ja, nichtsdestotrotz kriegt man den prima zusammen, hat Spaß gemacht und keine Fehlteile, keine kaputten Teile. Alles mega. Können wir empfehlen.
Sieht auch tatsächlich ziemlich geil aus, das Ding. Und dass der auch noch ferngesteuert ist, hätte ich jetzt nicht geglaubt, aber sind diese Kabel, ist das alles vorkonfektioniert oder muss man auch in irgendeiner Form, sag ich mal, die Stecker selber da zusammenbauen, sicherlich dann mit Klemmsystem irgendwie, aber oder ist das alles komplett fertig, dass du einfach nur ansteckst und dann leuchten Lampen?
Weil also das du hast auch noch. Genau, also du hast einen Batteriekasten, so wie früher auch bei Lego, den hat man ja eingebaut, bei den Lego Technik, die kennt ihr wahrscheinlich noch. Jetzt in dem Sinne ist es ähnlich gestaltet. Was ganz schön ist, das Teil lädst du halt einfach per USB-C auf. Das ist halt ein Akkukasten. Du musst da keine Batterien reinmachen, das ist mega. Und dann gibt es so wie so kleine Mehrfachsteckdosen, die man da einbaut. Die gibt es halt in verschiedenen Längen, die Kabel. Da hatte ich auch nicht drauf geachtet. Also habe ich erstmal die falsche vorne eingebaut, musste die tauschen gegen die mit dem längeren Kabel. Aber das ist alles fix und fertig. Du steckst das alles zusammen, alles im Klemmbausteinsystem und dann wird das alles einfach verbunden. Die Scheinwerfer und die Rückleuchten, die sind halt auch mit Beleuchtung, mit LEDs, die sind halt auch an Kabeln dran, die man einfach zusammensteckt und dann in die entsprechenden gegen Klemmbaustein Öffnungen reindrücken kann und dann wird das einfach alles zusammengesteckt. Also da musst du das nicht elektrisch zusammenbauen, das war ja eigentlich eher deine Frage, sondern du steckst es einfach zusammen, wie du es früher bei Lego Technik auch gekannt hast.
Ja, schön. Das Ding sieht auf jeden Fall auch richtig cool aus.
Ja, hat so ein paar Funktionen, also der kann halt fahren, der hat halt die Beleuchtung, du kannst per Fernbedienung die Flügeltüren öffnen, den Heckspoiler ausfahren. Und was ich besonders ganz cool an dem Teil finde, der AMG One ist ja im Original ein Hybridfahrzeug. Und was hat Kader sich da gedacht? Das bauen wir nach. Da habe ich von gelesen, habe dann auch gedacht, ja gut, wir wollen die Hybrid nachbauen, was soll das sein? Die sind hingegangen und haben quasi einen Zusatzmotor eingebaut, der so arbeitet wie so ein Aufziehmotor. Wenn du so Spielzeugautos früher hattest, die du so nur zurückgezogen hast, dass die dann und du hast die losgelassen, dann sind die ja gefahren. Ne? So ein Rückzugmotor nannte sich das, glaube ich. Sowas Ähnliches ist da eingebaut. Du kannst per Fernbedienung quasi diesen Motor aufladen und kannst dann im Vorwärtsmodus quasi den Turbo reinhauen. Ist ganz lustig. Also von Turbo, wir reden jetzt nicht von, dass das Ding losstiefelt wie so ein Benzinverbrenner ferngesteuert, aber es ist schon ganz nett und macht Spaß. So für die Wohnung reicht das oder für hier also, in der Garage, mega.
Also der ist ja eher, ich sag mal, ist jetzt kein schnelles ferngesteuertes Auto, aber tatsächlich, dass es eben ferngesteuert überhaupt zu lenken ist und so, total cool. Wie ich das eben gesehen habe, ist der eher ein bisschen, ich sag mal, ein bisschen behäbig unterwegs, aber ist ja auch, wie gesagt, eher ein Gimmick, glaube ich, was man jetzt nicht auf der Straße draußen rumfährt, um da wie ein ferngesteuertes Auto das Ding zu nutzen. Das ist ja wirklich, wie du schon sagst, so in der Werkstatt mal eben hier, guck mal, was der sogar kann. Mehr so ein Gimmick. Ne? Also es ist nicht so, dass man da den ganzen Nachmittag jetzt mit einem ferngesteuerten Wagen spielen kann. Also dafür ist es dann eher nicht gedacht. Ist ja auch wahrscheinlich der ganze Wagen als Klemmbausteinwagen eher nicht gedacht. Aber als Gimmick richtig cool gemacht. Vor allem, weil eben mit den Scheinwerfern und so, sieht echt gut aus.
Ja, also finde ich halt auch, der ist mega. Und ja, auch die Bereifung, die ist halt auch nicht für draußen so gedacht. Das ist halt was für drinnen. So, ich weiß jetzt nicht, wie toll der auf dem Teppich funktioniert. Also wir haben hier in der Halle es gefliest. Zu Hause bei uns überall Fußbodenheizung, also auch alles gefliest. Dementsprechend weiß ich nicht, wie der sich auf dem Teppich verhält, ob der da überhaupt groß was taugt. Ich würde halt behaupten, da ist er vielleicht so ein bisschen schwachbrüstig von der Leistung, die er halt auf die Räder bringt. Man kann den allerdings auch in zweierlei Varianten bauen. Es gibt laut Anleitung die Möglichkeit, den als Hecktriebler zu bauen oder als Allrad. Also ich habe mich dafür entschieden, den nur als Hecktriebler zu bauen. Dann lässt man wirklich vorne im Prinzip nur die Antriebswellen, lässt du eigentlich raus. Kannst du wahrscheinlich auch im fertig gebauten Zustand noch nachträglich irgendwie reinfummeln. Dann könnte man mal gucken, ob der als Allrad dann anders läuft. Aber der liebe Held der Steine, den kennt man ja auch ganz groß von YouTube, der hat den auch gebaut und hat als Tipp gegeben, baut den als Hecktriebler, weil er als Allrad ist auf der Vorderachse der Lenkeinschlag halt sehr begrenzt, wenn man den halt mit den zusätzlichen Antriebsachsen baut. Deshalb habe ich den direkt als Hecktriebler gebaut und dann lenkt er sich halt echt ganz gut. Wie viel schlechter der sich als Allrad lenkt, weiß ich noch nicht, müsste man mal gucken. Vielleicht sagt man auch, als Allrad fährt der schöner, lenkt sich nur schlechter. Weiß ich nicht.
Ich glaube, dass das Gimmick, wie gesagt, man wird es wahrscheinlich kaum nutzen, dass man damit jetzt echt hin und her fährt. Es ist wahrscheinlich wirklich was man eher irgendwo auf der Vitrine oder in der Vitrine stehen hat. Und da kann man mal den Effekt zeigen. Ich würde es ein bisschen aufbocken, dass man dann eben die Fernbedienung draußen hinlegt oder so. Und dann, wenn jemand das mal sehen will, kann man sagen, hier, guck mal, kannst auch eine Fernbedienung drehen. Und der Wagen bewegt sich nicht, der steht in der, also die Reifen drehen, aber er steht halt in der Vitrine und dann geht Licht an und so weiter. Also richtig zum Rumfahren ist es eben einfach auch zu, glaube ich, dann zu schwach. Aber eben, wie gesagt, ein schönes Gimmick, um was zu zeigen, um auch wenn man es in der Vitrine stehen hat und dann den Wagen aufgebockt hat, glaube ich, sieht das immer noch cool aus und man kann es eben, wie gesagt, vorführen.
Ja, denke ich auch. Also klar, wenn man den jetzt hier so hat, ich werde da mal ein bisschen mit rumspielen, ne? Natürlich, wir sind ja alle Spielkinder, aber wie du schon sagst, er wird im Endeffekt, wird er hier im Regal oder halt irgendwie präsentiert stehen und dann war's das. Und wenn dann mal einer von euch mal vorbeikommt, was wir auch schon mal gesagt haben, was ja möglich ist, oder mal irgendwie ein Freund, ein Bekannter oder was mal hier reinkommt, der wird sich das Teil mal angucken. Da sagt man, ey, kannst du damit auch fahren? Dann wird man das Ding mal zeigen und dann wird das wieder gewesen sein. Da gehe ich halt auch stark von aus. Weil, wie gesagt, das ist halt kein Wagen für draußen zu fahren. Dafür haben wir hier noch den kleinen Verbrenner stehen. Den will ich auch mal wieder aufbauen mit einer 190 Evo-Karosse.
Den kleinen 210er Verbrenner da hinten.
Den nicht mehr, aber wir haben so einen Tamiya-Wagen und auch voll ferngesteuert mit einem Verbrennungsmotor und halt, wie gesagt, der 190 Evo-Karosse drauf, wo ein paar Teile fehlen, da muss ein bisschen was dran, aber mit dem kann man dann nach draußen fahren. Der macht dann auch draußen mehr Spaß.
Ja, das Problem mit den Gerätschaften ist ja immer, ich hatte auch ferngesteuerte Motorräder und so ein Zeug früher mal und das fährt man halt einfach, weil es deutlich zu schnell ist und wir haben hier nicht so eine Fahrstrecke oder sowas, gibt es ja auch, dass irgendwo für solche Autos dann die Möglichkeit ist zu fahren. Das heißt, man fährt auf irgendeinen Parkplatz, da ist dann ein Baum, da ist dann irgendwelche Absperrungen, Pfähle oder sowas. Und natürlich nagelt man genau diesen einen Baum oder Pfahl oder sowas gegen. Also man kann ja fahren, wie man will, vorsichtig und alles, aber die Dinger sind halt einfach super schnell und die brettern dann dagegen und dann war es das. Ich habe den, glaube ich, dreimal repariert und das Motorrad auch. Also den Wagen dreimal, das Motorrad dann irgendwie einmal oder so. Und dann habe ich irgendwann auch den Spaß dran verloren gehabt. Also das ist dann auch einfach zu schnell. Das heißt, diese Variante, die im Regal steht, die man dann irgendwie mal schon vorführen kann, wo sich dann ein bisschen was dreht und blinkt und leuchtet, das wäre meine.
Ja, also ich kann mich erinnern, ich hatte damals, ich weiß gar nicht mehr, was es für ein Modell war, aber es war mein erstes richtiges ferngesteuertes Auto war von Graupner. Irgendwie so ein, ich glaube, ein Strandbuggy, Dune Buggy, irgendwie nannte der sich. Der war auch voll gefedert und eigentlich auch so gebaut mit fahr, das Ding fällt um, stell wieder hin, fahr weiter. Ich habe den komplett kaputt bekommen. Also der ist auch irgendwo gegen gedonnert und dann war er irgendwann dann halt auch durch. Und der war tatsächlich noch akkubetrieben. Und dann habe ich mir irgendwann halt mal diese Mercedes-Karosse irgendwo geschossen und habe dann halt nach dem Untergestell geguckt. Und das war dann so mein erster Verbrenner. Und auch den bin ich gar nicht viel gefahren. Aber der macht schon Spaß. Und ich hatte nachher auch mehr Spaß dran, den als Mercedes 190er einfach irgendwo stehen zu haben, als den dann zu benutzen. Und dann habe ich irgendwann den Auspuff umgebaut, habe so aus Kupferrohr, habe ich selber eine Duplex-Anlage gelötet. Und die auch auf den Krümmer draufgesetzt und der hat dann einen richtig geilen Klang gehabt. Also der hat richtig gerührt und nach zweimal Fahren bin ich auch irgendwo an Randstein bei meiner Oma in der Einfahrt, das weiß ich noch, bin ich irgendwo dran. Dann ist der Auspuff abgebrochen, das ist ja auch nur so Spritzguss an dem originalen Auspuff. Da war halt mit einer Schlauchstelle halt dieser Kupferübergang, das ist komplett abgebrochen. Dann hatte der gar keinen Auspuff mehr und seitdem ist er halt nicht mehr gefahren.
Ja, es ist oft so, ne? Und entweder man ist da so voll in dem Hobby, dass man dann immer wieder Lust hat, das zu reparieren und hat auch die Teile da. Das war dann für mich nur so ein, ja, habe ich mal Lust drauf gehabt und dann hast du da irgendwie 5, 6 Teile liegen und das war's. Und dann bist du für so eine Vollreparatur dann immer gar nicht ausgerüstet und deswegen ist das dann ganz schnell auch erledigt gewesen. Ja.
Ja, also ich finde das grundsätzlich schon schön, auch ein schönes Hobby, aber dann müsste man auch mit so einem Auto auch irgendwo hinfahren, wo man wirklich damit fahren kann. Ja, genau. Ob man jetzt zwingend auf so eine Rennbahn für so ferngesteuerte Autos muss es vielleicht nicht, je nachdem, was man so in der Nähe hat. Aber ansonsten, ja, was machst du da groß? Also ich weiß, als ich so 19, 20 war, hatten wir so im Freundeskreis unter den ganzen positiv Autobekloppten halt dann auch Leute bei, die hatten dann so große Verbrenner. Auch nicht in kleinen, sondern ich glaube 1:12 oder so ist die, glaube ich, die etwas größeren. Und die hat dann so Offroad-Wagen und so. Dann haben die sich früher hier so beim Aldi oder Lidl auf dem Parkplatz getroffen am Wochenende. Und da wurde da, also sonntags in dem Falle, und dann wurde da über den Parkplatz gestocht. Und da war ich natürlich auch ein paar Mal mit. Aber das ist jetzt nicht so, als wenn ich sage, boah, da musst du jetzt jedes Wochenende irgendwo hinfahren und dann damit rumspielen. Also bei mir wäre es jetzt hier eher dann so der Fall, ich würde das Ding mal aus der Garage quasi rausfahren, mal hier über den Parkplatz fahren. Dann wird der ein oder andere Azubi vielleicht mal gucken, wir sagen, ach, darf ich auch mal, dann wird das Ding hier wahrscheinlich wieder stehen. Also weiß ich nicht, ob man da dann groß Geld rein versenken sollte, ob das sehr sinnvoll ist. Aber es macht.
Ja, zumal dann ja eben andere Projekte da stehen, die dann im Grunde ja auch danach lechzen, dass du dann dein übriges oder dein Spaßgeld da reinsteckst.
Ja. Also dann muss ich wiederum sagen, dann hätte ich eher Bock drauf auf Sachen, die es halt nicht gibt. Dass man sagt, man guckt mal, dass man quasi vom 210 Kombi eine Karosse sich gebaut bekommt und würde die auf so ein Fahrgestell setzen, die dann auch in der gleichen Farbe lackieren, auch in Smaragdschwarz, und würde dann mit diesem ferngesteuerten Kombi quasi vor dem anderen aus der Garage fahren, so ein bisschen Spaß. Aber auch das, wie oft machst du das? Das Ding steht halt dann auch nur rum, ne?
Ja, ja, genau, genau. Wie das so ist mit Hobbys.
Ja, ja. Aber ich meine, im Endeffekt, das ferngesteuerte Auto würde auch nicht weniger rumstehen als mein richtiges Auto. Das steht ja auch mehr rum, als es fährt.
Ja, gut. Ja, Hobby halt. Hobby ist einfach für die Momente, wo man die Freizeit mal hat.
So sieht das aus.
Ja, bei mir ist es so, dass mein 211er hinten irgendwie ja nun massiv absackt. Seit neuestem jetzt nicht nur auf einer Seite, sondern auch auf der anderen Seite. Und jetzt habe ich es gehabt, allerdings immer nur, wenn es richtig kalt war, dass er dann nicht hochgepumpt hat, dass er in Störung gegangen ist. Da hat man das Pumpen gehört, hinten links. Scheint der Kompressor ja irgendwo zu sitzen und da habe ich es gehört. Und warum er jetzt nicht hochpumpt, hat sich mir nicht erschlossen. Ob da jetzt natürlich die Bälge beide kaputt sind oder wie auch immer, habe ich erst gedacht. Er hat nicht hochgepumpt und als ich dann einen Moment gefahren bin irgendwann, also war eine Katastrophe natürlich zuerst, weil er ganz unten lag, am Hoppeln ohne Ende. Und dann irgendwann ist er tatsächlich oben gewesen. Also ich bin ausgestiegen und ist mir jetzt so während der Fahrt dann gar nicht bewusst gewesen, dass es mit dem Hoppeln aufgehört hat. Naja, und dann bin ich ausgestiegen und habe gedacht, guck nochmal eben, wie das jetzt aussieht. Und dann war er oben. Und dann ist mir auch in den Kopf gekommen, ja stimmt, hat er auch gar nicht mehr gehoppelt. Also mit anderen Worten, dann hat er den Druck irgendwann wieder gehalten. Jetzt habe ich das nochmal gehabt, dass er irgendwie, als es dann Minusgrade waren hier, dass er dann wieder nicht hochgepumpt hat und in Störung gegangen ist. Und nach einer gewissen Zeit irgendwann pumpt er dann hoch. Oder er pumpt die ganze Zeit, man hört immer wieder, dass er es mal probiert. Und irgendwann hält er die Luft. Jetzt ist auch eine Vermutung, ob irgendwann Feuchtigkeit in den Leitungen ist, die dann eben gefroren ist am Anfang, dass er deswegen nicht hochpumpen kann, in Störung geht. Und jetzt weiß ich natürlich nicht, warum es dann irgendwann einfach wärmer werden soll. Vielleicht dadurch, dass die Luft, weil der Kompressor warm wird, die Luft wird warm und schmilzt dann vielleicht das, was da in den Leitungen ist oder so. Und dann pumpt er die Bälge hoch. Das ist jetzt so eine Vermutung gerade. Naja, da bin ich jetzt wieder mal am Überlegen und am gucken, was könnte es sein. Ne? Das reißt nicht ab.
Ja, du hattest mir das ja auch schon geschildert. Ich habe mal ein bisschen die Mercedes-Unterlagen gewälzt und reingeschaut. Also das ganze System ist, ja, es ist schon ein kompliziert, komplexes System im Endeffekt, aber eigentlich auch relativ übersichtlich. Du hast ja im Prinzip nur diesen Druckspeicher, du hast den Kompressor und du hast die Leitungen an jeweils an jedes Federbein. Und wirklich, was man häufig liest oder was auch in den Unterlagen drinsteht, so als Fehler, Anhaltspunkt, das ist halt wirklich undichte Leitungen, ne, dass die wirklich hingehen und die einfach unter Druck setzen, die Leitung, und die halt einfach wirklich in Wasser halten quasi, so wie man Fahrradschlauch prüft. So steht es tatsächlich auch in den Mercedes-Unterlagen drin. Ist aber halt die Frage, woraus das Problem bei dir resultiert. Also klar, dass die absacken nach kurzer Zeit, muss man gucken, woran es liegt, aber dass er quasi pumpt, aber keinen Druck raufkriegt, das ist ja auf jeden Fall nochmal ein zweiter Part. Da hatte ich auch drüber nachgedacht, wenn du sagst, das ist halt, wenn es kalt ist. Weiß jetzt nicht, ein Kompressor, der ist ja, auch wenn er kalt ist, sollte er ja schon seine Leistung bringen. Ich glaube nicht, dass es daran liegt, dass er einfach geminderte Leistung dann hat. Ich würde halt auch eher mal dran denken an irgendwelche undichten Leitungen, wo vielleicht dann wirklich Feuchtigkeit eindringt, wie du auch sagtest. Da würde ich tatsächlich mal nachgucken. Also ich denke, es wird eine Kombination, oder vielleicht ist es sogar der gleiche Fehler, dass du einfach irgendwelche Leitungen hast, die undicht sind. Und die dann bei Kälte zusätzlich beeinträchtigt werden durch Feuchtigkeit.
Das scheint mir so zu sein, weil er dann, wenn irgendwie der Kompressor eine Weile versucht hat, dann ist der ja warm und dann möglicherweise die Luft auch wärmer. Dann kann er die Bälge wieder aufpumpen. Also, und wenn es jetzt zum Beispiel, wenn ich dann morgens, also heute Morgen dann in den Wagen steige, wenn der abgesackt ist, aber ich steige dann ein, dann pumpt er ohne Probleme hoch und dann läuft das auch ganz normal. Also ich meine, die sollen natürlich überhaupt gar nicht absacken erstmal, ist ja klar. Aber dann, wenn er denn abgesackt ist, pumpt er eben auch hoch. Also dann kann er das. Offensichtlich hat er da mit Frost irgendwelche, und ich meine, da bleibt ja nur Feuchtigkeit irgendwie möglicherweise in den Leitungen oder sonst wie, dass er dann nicht hochpumpen kann.
Also was du auf jeden Fall machen kannst, also wirklich wie du es früher am Fahrrad gemacht hast, du nimmst ja eine Flasche mit Spüliwasser und gehst, bevor den Wagen quasi dann anmachst, gehst du mal unter den Wagen, da wirst du die Leitung finden, wirst mal vorher mal genau gucken, wo du so langlaufen, dann sprühst du die einfach mal ein und dann lässt du ihn mal pumpen. Und da, wo es halt Bläschen wirft, da ist es halt undicht, ne? Und ja, dann kann man da zumindest schon mal gucken, ey, sind das glatte Stücke, wo ich sage, ach, das tausche ich mal Step by Step, weil hat kostet eine Unterdruckleitung, die wird nichts kosten.
Das ist so wild nicht, ja.
Ne? Und dann kann man halt da zumindest schon mal Step by Step beigehen, bevor ich so wirklich dann die Bälge nochmal austauschen würde, ne?
Ja, ja.
Das ist halt die Frage, ob es das überhaupt ist oder ob der einfach Druck aus dem ganzen System verliert.
Das ist die Frage, genau. Und jetzt ist es so, dass er witzigerweise, wenn er dann den Druck nicht in die Druckkammern kriegen kann, also sprich in die Bälge kriegen kann, dann höre ich hinten das Pumpen. Dann höre ich auch während der Fahrt, dass der hinten in Gange ist. Wenn der, wenn ich da aber einsteige und er ganz normal hochpumpt, höre ich es nicht. Das heißt, das würde jetzt für mich eben auch so klingen, dass er dann, wenn er seine Arbeit normal verrichten kann, dass er die Luft halt auch los wird und dann in die Bälge pumpt und dann geht er hoch und ist alles gut. Und wenn die Luft eben nicht loswerden kann, dass er dann laut ist. So scheint es mir.
Also definitiv ist der Kompressor ja nicht kaputt. Also wahrscheinlich nee, eines der teuersten Komponenten ist er auf jeden Fall schon mal in Ordnung.
Genau.
Und dann,
die Frage ist nur, wenn er so dauernd läuft, wie lange das der Fall ist. Ne? Dann muss schon bei.
Ja, grundsätzlich schon. Ne? Im normalen Betrieb pumpt er ja wahrscheinlich sehr, sehr selten. Aber im Endeffekt glaube ich jetzt nicht, dass der da jetzt sehr überansprucht wird. Kann ich mir eigentlich kann ich es mir nicht vorstellen. Klar, ja, wird er nicht, deutlich nicht so lange halten, wie er wahrscheinlich könnte. Aber ob das überhaupt merkbar ist für dich, für mich, für uns alle, ist natürlich die andere Frage, ne?
Ja, das weiß ich natürlich nicht. Aber da habe ich natürlich Bedenken, dass der Kompressor dann irgendwann aufraucht. Wenn der, ich kann ja auch nicht einschätzen, da ich ihn, wie gesagt, wenn er seine Arbeit ordentlich verrichtet, dann weiß ich nicht, wie oft der während der Fahrt aufpumpt. Aber, weil der pumpt ja nur immer ein bisschen nach vielleicht. Wenn er natürlich, ich kann das nicht sagen, weil ich höre es halt dann, wie gesagt, wenn er seinen Druck los wird, kann ich ihn nicht hören.
Also eigentlich sollte er gar nicht dann groß nachpumpen, weil er macht ja mit dem Druck, ändert er nur dein Niveau. Wenn sich dein Niveau nicht verändert, dann genau. Es ist ja nur, im Endeffekt ist es ja diese Niveauregulierung ist es ja in genau, diesem genau. Falle. Es ist ja keine Airmatic. Eine Airmatic ist ja nochmal ein anderes System.
Ja, aber die Niveauregulierung ist ja eben das Problem, wenn da eben was undicht ist und er während des Fahrens das Niveau wieder verliert, würde er ja nachpumpen. Das ist halt die
genau,
Frage.
Richtig. Genau, richtig. Genau.
Und da ist eben die Frage, wie sehr das Loch natürlich jetzt ist, wenn ich fahre. Also wenn ich jetzt eine Viertelstunde fahre, also es ist auch so, wenn ich eine Viertelstunde parke, dann bleibt er oben. Das ist so nach Stunden, nach einigen Stunden erst, 8-9 Stunden oder was, dann scheint er abgesackt zu sein. Das heißt, dafür müsste ich wahrscheinlich jetzt auch 8-9 Stunden fahren, damit er dann die Luft verliert und er mal nachpumpt. Also er wird nicht permanent laufen, das gehe ich nicht von aus.
Ja, das klingt für mich halt auch nicht danach. Also ich gehe mal davon aus, weil du ja an den Bälgen schon dran warst, dass es wahrscheinlich eher irgendeine Leitungsundichtigkeit ist.
Also ich gehe auch davon aus, dass es irgendeine Leitungsgeschichte ist und eben da dann auch die Feuchtigkeitsproblematik dann ist, dass dann vielleicht eine Leitung dicht ist und er eben seinen Druck nicht los wird. Das wäre jetzt das plausibelste oder die plausibelste Erklärung, aber kann ich jetzt so mal eben nicht rausfinden.
Ja, das klingt halt auch deutlich am sinnvollsten oder am logischsten, ne? Definitiv.
Ja. Ja.
Das heißt, es wird immer noch weiter spannend. Es geht weiter.
Es bleibt spannend. Also ich werde den 124er jetzt auch erstmal behalten, habe ich mir überlegt und erstmal für mich sichern, weil wenn das mit den 212er jetzt irgendwie alles nur noch so ein Geldgrab wird, dass man da nur am Hinterherschrauben ist und es irgendwie kein Ende nimmt, dann muss ich vielleicht auch sagen, ich muss mich von dem dann doch trennen und fahre den 124er erstmal wieder. Da bin ich tatsächlich im Moment so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich echt so ein bisschen, weil das geht dann natürlich, wenn das jetzt wieder diese Luftgeschichte ist, der Kompressor, da hast du mir jetzt gerade so ein bisschen Mut wieder zugesprochen. Du sagst, dass er doch wohl relativ robust ist, in Anführungsstrichen. Dann hoffe ich mal, dass der diese Aktion jetzt alles nicht so übel nimmt. Das heißt, wenn es dann die Leitungen nur sind, dann ist es natürlich eine relativ schnelle Geschichte. Aber es sind noch 2-3 andere Sachen, die erledigt werden müssen.
Ja, also wie gesagt, man muss halt immer ein bisschen gucken. Ich meine, ich weiß, klar, du bist ja derjenige, der braucht das Auto, der braucht ein Auto zum Fahren. Das ist, diesen Luxus kann ich mir herausnehmen. Ich brauche so kein Auto, also kein privates. Und ja, meine Autovernunft geht eher da ja in die Richtung zu sagen, ich kaufe das oder ich möchte das gerne haben, wo ich Bock drauf habe. In dem finanziellen Rahmen, den ich mir erlauben kann. Also ich hätte auch Bock auf ein deutlich anderes Auto als auf den 430er, aber das ist nochmal eine andere Geschichte. Wenn ich jetzt aber sage, an dem 430, da ist jetzt, der TÜV steht an. So, jetzt ist er da durchgerostet, jetzt hat er dies, jetzt hat er jenes, jetzt, keine Ahnung, wenn ich jetzt einfach mal runterbreche, ich muss aktuell hinten, habe ich zwei Roststellen in den Reserveradmulden, beziehungsweise Reserveradmulde und CD-Wechselmulde. Die sind nicht so schlimm, dass sie für den TÜV schon relevant sind, aber die müssten gemacht werden. So, das sind zwei Teile, wo ich Bleche reinschweißen muss. Dann hast du aktuell, die Klimaanlage funktioniert nicht. Die ist irgendwo tatsächlich undicht, trotz schon zwei Teilen, die ich ausgetauscht habe. Dann ist der Motorkühler, der ist am Tropfen. Da muss neu. Dann hast du einfache Dinge. Sonnenblenden, sind die Klappen abgebrochen. Sonnenblenden müssten neu, damit es wieder schicker ist. Dann, was fällt mir jetzt noch gerade ein, wenn ich mich gerade rumdrehe? Der Kotflügel und die Stoßstange müssen immer noch getauscht werden nach den ganzen Unfallschäden. Da bin ich auch noch nicht beigekommen, beziehungsweise das eine Teil ist mit dem nächsten Unfall, war schon getauscht, ist schon wieder kaputt gewesen. Also es sind da viele Dinge, wo man auch sagt, boah, das geht aber irgendwann auch ins Geld und wir kommen vielleicht an den Punkt, wo es unwirtschaftlich ist. Aber der Wagen steht hier und ich sage, ich will den unbedingt erhalten und so, ich brauche ihn ja nicht. Also genau, kannst du halt Step by Step was reinstecken.
Jetzt genau, das kam, ist was ganz anderes, ganz genau.
Genau, jetzt kam gerade bei mir so die Idee, wenn du sagst, boah, den 210er, ich finde den so geil, ich will den unbedingt haben. Wenn du jetzt sagst, immer, ich habe den 124er GE, würde den jetzt als Alltagswagen nutzen und nehme den 212er, der irgendwelche WWchen hat, die noch nicht ganz klar sind, wo ich aber definitiv dann weniger Geld für kriege, als wenn der okay wäre, und kann mir das leisten, den quasi anstelle des 124er in die Garage zu stellen und Step by Step den durchzureparieren, könnte das ja vielleicht auch eine Option sein.
Ja, das habe ich auch überlegt, nur das bietet leider die Garage nicht. Also ich kann leider die Garage, das ist wirklich nur einer, da steht da drin und dann kannst du rechts und links, dann kannst du auf einer Seite noch durchlaufen, also die eine Seite muss auch schon relativ nah ran. Also das bietet die Garage jetzt so nicht, die ich habe, und so ein Schrauberplatz, dafür bin ich dann natürlich wieder viel zu weit weg von der Nummer. Also das muss schon, wenn irgendwie irgendwo ein Rahmen sein, wo man dann sich dann zwei, dreimal trifft, dass man, oder ein paar Mal mehr natürlich, aber wo man dann sagt, man geht mal jetzt so nach und nach die Themen an und kann den Wagen ansonsten da aber auch umlaufen. Also das ist das Problem, dass du und auch hochheben und sich drunter legen und so, das kannst du alles in so einer normalen Garage ja gar nicht bewerkstelligen.
Na gut, dann müsste man halt den Wagen auf Zwang quasi angemeldet lassen, ne?
Genau. Genau. Und das ist dann eben dieser Luxus, wo ich dann wieder sage, ach, weiß ich auch nicht, dann zwei Autos jetzt komplett voll angemeldet laufen lassen, ich habe ja nur noch Motorräder und so, das wird dann langsam, ich sag mal, nee, will ich nicht, das wird dann zu viel. Den erstmal noch in der Garage zu stellen und dann das eine oder andere, was man so machen, also was man da in der Garage machen kann, das macht ja auch Sinn. Also es ist nicht meine erste Option, den jetzt zu verkaufen, ist ja nicht. Also ich würde den halt sehr, sehr gerne fahren. Aber es sind eben auch noch zwei, drei andere Sachen. Und dadurch, dass er jetzt natürlich so um die 540.000 Kilometer wohl gelaufen hat, 440.000 meine ich, ist natürlich auch die Frage, inwieweit das noch, weiß nicht, wann ist so ein Motor dann auch, dass man sagt, also er springt halt jetzt auch schlecht an. Er hat zwar jetzt die Top-Messwerte und so mit den Injektoren und läuft einwandfrei, aber er springt echt schlecht an. Da muss immer relativ, also wenn er kalt ist, relativ lange nudeln, bis er dann angeht. Wenn er dann an ist, dann wackelt er am Anfang ein bisschen und dann ist vorbei. Dann läuft er einwandfrei. Zieht super und alles mögliche. Also so kann ich nicht sagen. Die Werte von den Injektoren, die sollen super sein. Ich habe da keinen Plan von. Aber soll alles im optimalen Wert sein oder optimalen Bereich sein. Aber irgendwas scheint da ja eben nicht so richtig optimal zu sein. Und jetzt die Frage, wenn ich natürlich schon so elementare Dinge, dass der Motor jetzt schon so ein bisschen spackt, sag ich mal, dann weiß ich halt nicht, also der muss natürlich eigentlich erstmal von 100%ig laufen, bevor ich irgendwelche anderen Sachen mache. Bevor ich jetzt irgendwelche hier diese ganzen Luftgeschichten alles da austausche, wenn es dann im Worst Case so wäre, um dann zu merken, eigentlich hat der Wagen sein Zenit erreicht.
Das ja, keine Motor. Ahnung. Ich meine, bei einem in Anführungsstrichen normalen Auto also ich würde mir keinen Opel Astra mit 500.000 kaufen, so auf keinen Fall. Ja, beim Benz war ich halt immer sehr, ich nenne es jetzt einfach mal Fanboy blauäugig, und das wäre halt für mich überhaupt gar kein Hindernisgrund, weil auch, klar, deine Story ist jetzt leider da ein bisschen anders, aber im Endeffekt ist es ja eigentlich so, dass aufgrund von hohen Kilometern du halt auch dementsprechend wenig für so ein Auto normalerweise bezahlen würdest. Und dann bist du halt wieder bei dem Punkt, wo du sagst, ja komm, dann ist es halt so. Aber keine Ahnung, es gibt einige Taxis, ob es jetzt 124er sind, ob es 210er waren, 211er. Beim 212er bin ich dann ein bisschen aus der Story raus, aber 1.000.000 Kilometer für einen Diesel waren ja gar kein Thema. So, die waren ja überhaupt gar kein Problem.
Genau, und das habe ich auch gesagt. Und dann hat man mir erzählt, dass es mit den älteren Motoren eben auch so war. Aber die heutigen Motoren, das ist alles nur noch Alukram und so. Und da ist eben so, dass man dann schon eher sagt, also bei den neueren rede ich jetzt, dass man da schon sagt, so bei 500.000 ist irgendwann dann auch, ich meine nicht, dass das nicht geht, dass man nicht, also wenn du natürlich auch immer weiter hier und da und jenes austauscht, dann kannst du den natürlich auch wahrscheinlich bis 10.000.000 fahren. Aber die Frage ist eben, wann macht es eben dann noch Sinn? Weil letztendlich muss ich einen Wagen haben, der natürlich einwandfrei läuft. Und ich finde den halt wirklich wunderschön und würde den sehr, sehr gerne weiterfahren. Aber natürlich so, wie es einfach, ja, also das ist jetzt nicht, ich habe wirklich viele Dinge, viele Hobbys und so und kann mir gar nicht leisten, da jetzt irgendwie den Wagen da jeden Monat, ich sag mal übertrieben, ein Tausender oder was reinzustecken. Das funktioniert nicht.
Na, und ja. Genau, nee, das ist schon
da. Da muss ich dann schon irgendwann auch die Notbremse ziehen, das ist schon so. Ob jetzt so ein Motor natürlich, die neueren Motoren, also ich meine mit 210 ist der jetzt ja nicht uralt, aber das sagte man mir so, dass es dann irgendwann so losgeht, wo dann doch gesagt wird, oder wo man doch eher so sagen kann, ab 500.000 ist dann irgendwann auch so, eigentlich eher der Fakt, der Zeitpunkt, wo man dann entweder anfängt richtig zu investieren, nach und nach, weil es sind alles 500.000 Kilometer alte Teile. Und da muss man einfach, eher so am Motor rede ich jetzt, muss man natürlich so nach und nach immer mal damit rechnen, dass da was kommt. Ist ja auch ein alter Wagen.
Ja, genau, das ist halt so. Ich meine, jede Schraube macht die Kilometer ja mit. Ne? Das ist genau. Ja jetzt nicht nur ein Teil, was sich wirklich aktiv bewegt oder gedämpft wird oder was auch immer. Das ist ja so. Auch genau. Gummis, die werden halt spuröde und prös und das ist halt auch normal. Ne? Ja. Da muss man halt schauen. Also wenn du mir jetzt sagst, jetzt nehmen wir einfach mal diese 440.000 bis und sagen, bei 500 wäre halt Schluss. Rein hypothetisch haben wir halt eine Schallmauer von 60.000 Kilometern, wo ich dir jetzt sagen würde, die würde dieses Auto in meinem Autoleben niemals mehr fahren, weil ich die nicht mal ansatzweise fahre. Jetzt weiß ich nicht, was so deine Fahrleistung so im Jahr ist. Wenn du jetzt sagst, keine Ahnung, du fährst 10.000 im Jahr, was für mich auch utopisch viel wäre, würdest du den Wagen dann trotzdem noch locker 6 Jahre fahren können. Und dann bist du in meiner Überlegung immer noch in der Range, wo du sagst, ja, da kann man halt Summe X noch reinstecken, weil für diese Summe X kriege ich kein anderes Auto.
Das ist eben genau der Punkt, wo ich jetzt drinstecke. Gut, ich habe ein anderes Auto, das ist der 124er, wo ich dann natürlich auch schade finde, weil der kein Rost hat und so und dann auch schade finde, den würde ich eigentlich ganz gerne in der Garage stellen und den 212er fahren. So, und oder gegebenenfalls den 124, oder wenn ich dann sage, das ist Banane, ich will keinen zweiten Wagen stehen haben, dann würde ich ihn vielleicht auch verkaufen. Wollte ich ja schon. Jetzt ist natürlich alles neu gewürfelt und ich bin froh, dass er noch nicht verkauft ist. So, also jetzt mit dem 212er, die Rechnung mache ich ja auch, die du gerade sagst. Das ist eben genau der Punkt, wo ich jetzt hin und her schwanke. Ja, entweder den 212, ich meine, der 124, da muss ich mich auch nicht belügen. Den muss ich jetzt auch erstmal nochmal in eine Werkstatt schieben, dass er dann vernünftig läuft, aber oder so, der läuft eigentlich vernünftig, aber es muss ein, es ist jetzt so, dass da ein Masseproblem irgendwie noch ist. Wenn ich bremse, dann sind alle Zeiger gehen dann auf Null und wenn ich die Bremse loslasse, dann ist es meistens so, dass die Zeiger wieder ganz normal in ihre Stellung gehen, in der sie eigentlich auch was anzeigen sollen. Manchmal ist es auch so, dass sie ausbleiben. So, ich gehe davon aus, dass es natürlich irgendwo mit Bremslicht zusammenhängt oder Bremsschalter, wie auch immer, da muss irgendwo ein Kurzschluss sein, Massefehler, irgendwas. Das muss man halt finden. So, ansonsten läuft er jetzt soweit eigentlich ganz gut. Das kann man eigentlich so sagen. Aber wenn ich den natürlich tagtäglich dann fahre, und da muss ich mich auch nicht belügen, ich meine, es ist ein Benziner, ist jetzt kein Diesel, aber eben das tagtägliche Fahren, das macht natürlich einen Wagen, der irgendwie, ich meine, es war, will ich jetzt keinen Quatsch erzählen, war das ein 91er Baujahr. Das heißt, der ist nun auch schon mal, ich sage mal so knapp 35 Jahre alt. das ist natürlich auch für den oder für mich dann ist auch der Wagen dann potenzielles Problem, dass da immer wieder was kommen kann und eben gegebenenfalls morgens mal nicht anspringt. Das ist natürlich die Frage, ob man dann so einen den Wagen dann jetzt, ich sag mal in Anführungsstrichen, runterrockt und dann eben auch Rost und so weiter ist natürlich ein Thema. Das ist auch kein Thema, was jetzt in 3-4 Monaten wieder aufblühen wird, aber ich sag mal, wenn ich den natürlich dann jetzt erstmal fahre, bei Wind und Wetter tagtäglich, dann wird er recht schnell auch anders aussehen. Das ist einerseits die Frage, ist das vielleicht zu schade? Andererseits die Frage, wird es dann genauso ein Geldgrab werden? Ah, ich bin da im Moment so hin und her am Überlegen, was macht Sinn, was macht keinen Sinn. Den 212er finde ich eben auf der einen Seite wunderschön, also würde ich wirklich gerne weiterhin fahren. Ja, also ich kann das im Moment einfach gar nicht für mich greifen. Ich versuche jetzt gerade irgendwie so ein bisschen, also den 212er, da bete ich einfach immer, dass das mit den Luftbällen alles nicht schlimmer wird. Gut, die Leitung da nochmal angucken. Ich weiß nicht, ob die da offen liegen, dass man die sehen kann oder was. Ich meine, direkt vom Stoßdämpfer aus wird man sie natürlich erstmal sehen, da vom Luftbalk aus, aber ob das irgendwo dann. Ich weiß es nicht, wo der Kompressor jetzt genau sitzt. Der saß ja, glaube ich, im Kopf. Nee, unten drunter auch. Aber ob das irgendwie
verkleidet. Ich meine, unten drunter, ja.
Genau. Ob das jetzt irgendwie verkleidet ist oder so, das weiß ich jetzt alles nicht. Aber das wird sich ja machen lassen. Also da muss ich dann demnächst tatsächlich beigehen. Das kann ich auch selber. Aber wo dann eben, wie gesagt, den Stopp oder das Stopp reinhauen, wo macht es keinen Sinn mehr oder was macht mehr Sinn? Da bin ich komplett im Moment wirklich in der Luft und weiß nicht, beim 212er muss der Radlauf noch gewechselt werden, der rostet ziemlich stark, ist jetzt nur ein Blechteil außen, aber das muss eben auch geschnitten werden, das heißt, da muss dann noch das eingeschweißt werden, muss lackiert werden und so weiter. Ich meine, das wusste ich vorher, das ist auch alles gut, aber da wollte ich nur sagen, dass das natürlich auch nicht ewig wartet, also das Rost geht ja nun mal leider weiter.
Ja, das stimmt, da muss man dann bei und Thema Rost, sagte ich auch eben, die Kofferraumwannen nenne ich sie mal beim 210. Auch ganz interessant, die waren die ganze Zeit nicht lieferbar. Die sind wieder lieferbar. Du kannst die als originale Reparaturteile wieder kaufen für einen 210er. Und da werde ich definitiv dieses Jahr mal zuschlagen, dass ich sie zumindest schon mal hier habe. Aber das rennt mir auch ein bisschen hinterher. Weil wenn es gemacht ist, ist erledigt. Und wenn man es halt ignoriert, es wird halt nie besser. Nie, definitiv und gar nicht.
Und ab einem bestimmten Stadium habe ich auch das Gefühl, dass der Rost immer schneller geht. Ist wahrscheinlich völliger Quatsch, aber ja, ich meine, gut, wenn natürlich irgendwann die Verzinkung oder Lackierung oder was auch immer, die Oberfläche natürlich irgendwann in Mitleidenschaft gezogen ist, immer Großfläche, du, klar, dann siehst du halt immer mehr und deswegen hat man den Eindruck, dass es immer mehr passiert. Aber es ist halt schon so, dass man dann irgendwann echt dabei gehen soll, weil jetzt beim Radlauf, da knistert das schon ganz gut, wenn ich da mal gegendrück so ein bisschen. Also sprich, das ist schon richtig crunchy. Also da kann man schon ruhig mal was machen.
Ja, es knuspert schon, sagst du. Es ist sehr crunchy. Das möchten wir ja eigentlich nur von den Frühstücksflocken in unserer Schüssel morgens beim Frühstück hören und nicht vom Kotflügel. Aber ja, auch das gehört dazu. Also wie du schon sagst, man kann das schlecht ignorieren. Ich habe es damals beim C124 auch gemacht. Also da kennt man das ja, hinten Kofferraumdeckel, die Schrauben, die unten quasi überm Kennzeichen in den Deckel gehen, um diese Kunststoffblende zu befestigen, da gammelt der schon mal ganz gerne. Und da fing der bei mir ein bisschen an zu rosten. Und ich bin da nie beigegangen, weil ich gedacht habe, auch wenn du jetzt anfängst, da am Lack das wegzuschleifen, dann sieht man es ja extrem. Also habe ich es gelassen und gelassen und gelassen. Und ja, irgendwie 12 Jahre später ist diese Rostblase von der Schraube unten bis oben in den Chromschriftzug reingezogen. Ja, man muss halt dran. Du hast halt gar keine Chance. Du musst halt einfach.
Ja, das ist es eben. Und ich meine, das ist jetzt, auf ein halbes Jahr kommt es jetzt nicht an, aber das ist schon was gemacht werden muss. Und dann aber, wie gesagt, der Motor selber, der macht ja nun offensichtlich doch irgendwie noch mal Läschen, auch wenn er im Nachgang dann nach 10 Sekunden, 15 Sekunden läuft er dann ohne Probleme, läuft rund und alles. Aber so ganz das Vertrauen habe ich da aktuell nicht drin, wenn er so schlecht anspringt und dann die ersten 15, 20 Sekunden, was ich ihm sagte, so wackelt, ne? Unregelmäßig irgendwie. läuft.
Was du mal deinem Schrauber sagen kannst, oder du sagst jetzt, vielleicht hat er schon geguckt, ich weiß nicht, ob es vom Benziner auf den Diesel übertragbar ist. Ich bin aus dem Diesel-Thema ja gar nicht so drin. Mein V8, der lief auch mal total bescheiden.
Eine Zündkerze getauscht hast du, ne?
Ich kann mich entsinnen, nee, Nockenwellensensoren. Und dann war Ruhe.
Was dann aber, ich meine, das, keine Ahnung, was das dann kosten mag, Nockenwellensensor, tauschen. Aber klar, wenn er dann natürlich läuft, das wäre natürlich richtig cool. Und dann hätte ich auch das Vertrauen, weiterhin mehr zu machen an der Karosserie und Co. Ich weiß es im Moment echt nicht. Also jetzt den 124er, den werde ich auf jeden Fall jetzt erstmal fertig machen und anmelden. Und da muss ich innerhalb von einer gewissen Frist, sage ich mal, also das will ich jetzt nicht lange parallel laufen lassen, aber in einer gewissen Frist muss ich dann irgendwie sehen, was ich jetzt mache, ne?
Ja, wir werden da ganz im Thema bleiben und euch da auch auf Stand halten und vielleicht finden wir auch den ein oder anderen Tipp. Ich bin halt auch immer parallel in der Mercedes-Software mal am Schauen, was gibt's da. Also ich meine, das Fehlerbild des springt nicht so gut an und läuft dann besser, findet man halt so nicht. Aber beispielsweise die komplette Fehleranalyse für die Dämpfer und für diese ganze Unterdruckgeschichte, das kann man schon finden. Nur das sind leider Gottes bei dir, sind es jetzt natürlich ist es so ein Jörn-Ding wieder mal. Das sind jetzt keine Fehlerbeschreibungen, die 1:1 so in der Mercedes-Software stehen. Also ich hatte so Dinge wie was habe ich denn schon geguckt an meinem Wagen, was 1:1 wirklich so drin stand. Mir fällt es gerade nicht ein, aber es
war nicht so. Wenn ich auf den Knopf drücke, geht mein Fenster runter.
Oder eben nicht. Und dann kann man halt genau da lesen, was macht man dann, weil das sind ja wirklich, ich gucke ja in diese Werkstattinformationen rein. Und da steht ja dann drin, Kunde kommt mit dem und dem Fehler, was machst du? Aber bisher die Dinge, die du mir so geschildert hast, die habe ich 1:1 nirgendwo so gefunden. Das heißt jetzt nicht, dass es diese Fehler nicht gibt, aber die sind halt so zumindest nicht dokumentiert. Oder das sind halt Dinge, die ein gelernter Kfzler, wo er sagt, das brauche ich nicht aufschreiben, das weiß ich ja. Wir wissen das so natürlich nicht. Uns hilft dann, wenn Klimaanlage nicht funktioniert, guckst du Part 1, verliert die Druck. Du guckst, ist überhaupt gefüllt. Du guckst, tralala, das kannst du Stück für Stück abarbeiten. Das steht in diesen Werkstattinformationen drin. Das steht jetzt aber nicht drin, wenn ich mein Auto zwischen Weihnachten und Silvester bei meiner Freundin geparkt habe, nach ein paar Stunden ist der abgesackt und wenn es dann noch ganz kalt war, dann so detailliert steht das dann da nicht. Das kann ich nicht für dich leider nachgucken. So.
Das ist, wollte ich sagen, das wäre auch zu schön, um wahr zu sein, wenn irgendwie alle möglichen Fehlerbeschreibungen genauso geschrieben sind, wie sie dann passieren. Also die wenigsten werden so konkret, wie das da eben ist. Aber, also wobei das natürlich schon, man versucht es dann auf den größtmöglichen Fehler zu reduzieren, die Aussage. Also sprich, Dingssystem verliert Luft. Punkt. Und dann muss man halt gucken, muss man das einfach, dieses Fehlerbild quasi checken. Und dann hast du es vielleicht auch gefunden, weiß ich nicht. Aber ja klar, das ist logisch, dass es so nirgendwo steht, wie es bei mir jetzt ist. Aber trotzdem verliere ich im Moment die Hoffnung noch nicht so ganz, sagen wir es mal so. Ich bin so ein bisschen, dass ich nicht weiß, wie es jetzt weitergeht und so. Aber Hoffnung habe ich. Und insofern bin ich auch guter Dinge, dass man da also mindestens mal mit dem 124er irgendwie gut, wie ich finde.
Ja, wir werden dabei behilflich sein, soweit wir können und werden euch da mit auf die Reise nehmen und dann schauen wir mal, wie es da weitergeht. Ich bin gespannt und dass man vielleicht, ich bin kein Mensch von, jetzt ist ein neues Jahr, jetzt wird alles besser, jetzt ist alles anders, wir haben die und die Vorsätze, das finde ich immer so ein bisschen Schwachsinn für mich. Ich weiß auch tatsächlich nicht, warum man Silvester feiert also natürlich weiß ich, wo der Brauchtum herkommt, wo auch der Ursprung von Böllern und so herkommt, brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Das ist mir schon alles klar, aber ich finde irgendwie, es geht ja heute genauso weiter wie gestern und warum man sich dann abends hinstellen muss, lange wach sein muss und das Ganze noch feiert, es ändert sich ja nichts. Es ändert sich nichts in unserem Arbeitsleben, es ändert sich nichts in unserem Privatleben. Wir machen ja einfach weiter. Wir sagen ja nicht, wir sind jetzt mit dem Part 1 fertig, wir fangen jetzt mit 2 an. Nein, es ist einfach nur eine andere Zahl auf dem Kalender. Ich bin da so ein bisschen, bisschen sehr pragmatisch, glaube ich, unterwegs. Deshalb will ich jetzt nicht sagen, die guten Vorsätze für dieses Jahr sind jetzt, dass wir deine ganzen Problemchen anpacken, beziehungsweise, dass es da mal besser wird, dass du nicht immer mit neuen Fehlern kommst, die kein anderer auf dieser Welt hat, sondern nur du. Aber vielleicht ändert sich ja doch ein bisschen was. Wir gehen einfach mal positiver an die Sache ran.
Ja, auf jeden Fall. Aber du musst ein bisschen Illusion davon aber haben.
Ja,
dass
doch.
Dass das neue Jahr in irgendeiner Form was bringt. Das alte muss schuld gewesen sein.
Ja, ich weiß nicht. Ich finde es auch immer lustig, wenn man dann, ob es jetzt im Fernsehen ist, ob es im Freundes- oder Bekanntenkreis ist, man hört ja immer dieses, ja, mein Jahr war ja so schlimm und ganz schlimm ist, das nächste muss ja jetzt besser werden. Wenn man das aber zurückverfolgt, war immer jedes Jahr immer schlimmer und schlimmer und schlimmer und immer. Also irgendwas passiert ja immer. So, machen wir uns ja keine Illusion. Irgendeiner wird krank, irgendeinem passiert vielleicht was, irgendwas passiert, wo man sagt, ach, das war jetzt aber nicht so doll. Das wird ja immer so sein. Das ist ja nicht an den Kalender gebunden.
Auf jeden Fall. Also das sehe ich auch so. Wobei so ein bisschen so ich finde ja, dass man im Grunde viel zu wenig zusammenkommt. Also ist natürlich schade, dass man dann immer solche Termine braucht. Aber man setzt sich viel zu wenig, also zusammen als Familie kann man ja, das hat man selber in der Hand, nicht? Aber so, dass das alle so ein bisschen dieses Miteinandergefühl haben, sag ich mal, das finde ich schon, das ist natürlich bei diesen speziellen Feiertagen, so ist es halt nur da. Ich sag mal in Anführungsstrichen irgendwie in einer Feierlaune in irgendeiner Form sind, also diese Vorsätze und so, das ist für mich auch Käse. Das ist Quatsch. Aber dass man so ein bisschen irgendwie, wie soll man das sagen, sich so näher rückt, ist das ein Näherrücken? Also ganz klar ist mir das halt bewusst geworden, seitdem ich selber eine Tochter habe und dass da doch man mehr darüber nachdenkt, was denn ist, was man ihr hinterlassen will, was weiß ich, was man ihr mitgeben will auf dem Weg, also an Eigenschaften, an was weiß ich, an Weisheiten oder so. Das sind schon Gedanken, die man sich ja macht, ne? Und da muss ich ganz klar sagen, dass es, je älter ich dann geworden bin oder ich auch werde, dass sowas immer mehr Gewicht kriegt bei mir, dass ich meine, ich muss jetzt nicht Weihnachten und speziell, darum geht's nicht, aber dass man diese Momente halt viel, viel, viel bewusster versuchen soll, wahrzunehmen und natürlich auch gucken soll, dass, also wenn man, dass man das so oft und so viel macht, so wie man das möchte oder braucht. Und auch der andere natürlich. Also sprich, dass man dann nicht im Nachhinein sagt, Mensch, schade, hätte ich mal und so, ne? Das meine ich. Und wenn man dann irgendwie jetzt so zufrieden ist, ist ja auch alles gut. Das muss ja keiner für mich jetzt hier verändern. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber ich denke einfach, was du genau sagst, die Zeit ist endlich. Ich habe jetzt um mich rum halt ein paar Sachen miterlebt, die schlecht waren. Und ich habe auch selber schon ein, zwei Sachen erlebt, wo ich fast nicht mehr hätte hier sitzen können. Und da habe ich einfach nur für mich gedacht oder gemerkt, dass dieses, so wie man in der Jugend halt irgendwann, dann kapselt man sich ab und dann hat man mehr seine Freunde und ist dann mehr so unterwegs und lässt die Eltern eher links liegen. Also zumindest war das bei mir eher so. Und ich kenne auch meine ganzen Leute so um mich rum, da war das auch eher so. Und das ist halt dann irgendwann wieder mir bewusster geworden. Wie gesagt, meine Tochter, die ist ja nun 16. Das ging schon vorher los, aber trotzdem durch sie dann sehr, sehr, sehr extrem. Und eben auch dann, dass meine Mutter ja dann in eine Oma-Rolle gerutscht ist und mir dann klar wurde, ja, das ist jetzt der dritte Teil im Leben sozusagen. Also drei Parts sind es dann, ja. Jugendlich sein oder selber alleine leben, wie auch immer, dann Eltern sein und später Großeltern sein. Und da kann ich nur sagen, für mich jetzt jedenfalls, dass mir da einiges sehr viel bewusster geworden ist. Und eben, das ist das, was ich eben meine, die ist ein bisschen näher zusammenrücken. Klar, ich meine, das ist wahrscheinlich eine Wunschvorstellung, dass irgendwann mal alle im Frieden miteinander leben, klaro, aber dass man, schade, dass man eben nur so, dass man solche Momente braucht, wie meinetwegen Weihnachten oder Silvester oder sonst was, was jetzt gerade war, oder meinetwegen auch ein Geburtstag oder so, dass man dann überhaupt nur noch zusammenkommt. Das eigentlich ist es ja schade. Aber manchmal ist das so, das verstehe ich auch alles und das ist auch, muss ja auch, wie gesagt, jeder selber entscheiden. Ich finde aber deswegen, weil dann manchmal gesagt wird, dass solche Feste, nö, da wird so oft Zuruf, muss man sich dann zusammensetzen und so, so muss man es ja nicht sehen. Aber es ist halt, man kann es ja freiwillig auch gerne öfter machen, wenn man es denn möchte, wenn man es dann braucht. Das muss auch jeder für sich entscheiden. Aber ich finde halt, dass es manchmal einfach eine Hilfe ist, auf Leute zuzugehen, wenn man solche Termine hat. Und also das kann man auch so nutzen oder wahrnehmen. So. Na, und ich selber hab da jetzt nicht so das Gefühl irgendwie, das ist so total überflüssig. Dieser Hype ist überflüssig, der gemacht wird. Und dass man da so dieser Konsum-Hype, der dann so wirklich bis ins Unermessliche gesteigert ist, das finde ich, das gehört sich nicht. Also das nicht gehört sich nicht, sondern das muss nicht sein. So. Das finde ich auch, da bin ich kein Part von, das finde ich zu viel und da muss man nicht durchdrehen. Naja, aber dann generell einfach, wenn man das möchte, es muss auch nicht Familie sein, es können ja auch Freunde sein oder so, aber dass man die Leute, die einem wohlgesonnen sind oder die man gerne um sich rum hat, dass man sich mit denen einfach wieder mehr und bewusster sieht und einfach eine Qualitätszeit verbringt und nicht, man sieht ihn ja eh bei der Arbeit oder so. Das sind so Sachen, die ich sagen muss, für mich unheimlich viel an Wert gewonnen haben. Dass ich mir Zeit nehme für das eine oder das andere. Natürlich auch für manche Sachen auch noch viel zu wenig. Na, und da kommt man schnell genug in diesem Hamsterrad des Täglichen, kommt man dann schnell genug wieder dabei, in dieses Uhrwerk und oder ist dann ein Teil von diesem Uhrwerk und man vergisst es immer wieder. Und dann sind so Tage wie diese jetzt, die einen so ein bisschen wieder nicht konsummäßig und so, aber so bin ich nicht unterwegs. Aber was mich so ein bisschen wieder runterbringt, wo ich denke, jo, man muss mehr miteinander, füreinander sein. Das soll jetzt keine Predigt irgendwie für spendet mehr und solche Sachen, das ist alles Quatsch. Na, das soll jeder komplett entscheiden, wie er das braucht, aber ich brauche das eben und das ist mir bewusst geworden, dass ich einfach meine Leute, die mir gut sind, dass ich die mehr um mich rum habe und mich freue und wirklich eine tolle Zeit habe. Und das sind Dinge, die man so im täglichen Leben halt einfach immer wieder irgendwie vergisst.
Ja, also das geht manchmal super rasant schnell, dass auf einmal irgendwo ein Stuhl einfach leer bleibt, der vorher immer besetzt ganz war. Genau. Das merken wir in der Community ja auch. Also wenn wir jetzt nur mal ganz groß denken, als Sebastian verstorben ist, das war ja auch logischerweise für Leute, die jetzt nicht so eng mit ihm waren, dass man sich sehr, sehr viel gesehen hat. Oder man, also auf mich runtergebrochen ist es ja eher so, viele von euch, auch die mich persönlich kennen, wir sehen uns in der Regel ja maximal 1 bis 2 Mal im Jahr persönlich. Und dann ist so ein Jahr halt super schnell rum. Und dann steht man da und dann fragt man, hör mal, wo ist denn hier beliebigen Namen einfügen und dann heißt es ja, du hast ihn nicht mitbekommen, der ist doch schon seit 6 Monaten tot. So, das ist halt, auch wenn man sich irgendwo kennt, ist man sich ja doch in diesem Bereich, in unserem Hobby, doch gar nicht so nahe, dass man da sowas überhaupt so schnell mitbekommt. Wenn es nicht gerade dann jemand im Forum postet, kriegt man es halt erst ja dann wirklich mit, wenn es in Anführungsstrichen zu spät ist, dass man überhaupt mal drüber nachdenken könnte, hör mal, boah, demjenigen geht's gerade nicht gut oder kann man irgendwo irgendwas tun, ne, wenn man das nicht gerade selber irgendwo, in Anführungsstrichen, nicht böse gemeint, aber an die große Glocke selber hängt, kriegt's ja so keiner mit. Also wenn ich jetzt nicht gerade auf Facebook poste, hör mal, ich sitze gerade in Köln im Krankenhaus und der Jörn liest das dann und sagt, ey, hör mal, Junge, wie geht's denn, was ist denn so, dann würde man das ja gar nicht mitbekommen. So, dafür ist man ja doch zwar nah, aber doch viel zu weit auseinander. Und das ist halt auch so ein Punkt, dieses ganze Social-Media-Gedönse ist ja schön und gut, aber man meint von vielem, dass man viel mehr irgendwo mit dran ist, als man eigentlich ist. Und wenn ich jetzt im Laufe der nächsten Monate keinen Podcast mehr mit euch mache oder einfach nichts mehr poste, weiß ja auch erstmal keiner, was ist. Bis man sich dann auf irgendeinem Treffen nicht mehr sieht und hinterfragt, mal, wo ist der eigentlich?
So. Ja, genau so ist es. Umgekehrt sind da aber eben Leute, die einem eigentlich sehr viel näher sein könnten, was man vielleicht auch möchte, aber man pflegt es einfach nicht, weil man einfach nachlässig ist. Und das sind Dinge, diese Nachlässigkeit, was ich schade finde. Und ich selber pflege meine ganzen Freundschaften sehr intensiv und Bekanntschaften, also das, was mir halt was wert ist, das pflege ich sehr intensiv. Und ich bin da nicht nachtragend, dass ich dann sage, oh, hast du dich ein Jahr nicht gemeldet oder so. alles Gute. Ne? Also dann war einfach die Zeit nicht, aber ich finde dann, wenn wir uns dann aber sehen, dann ist es schön. Und das ist dann beidseitig so, ne? Also mit den Leuten, die ich kenne.
Und, ja, das ist halt auch immer so ein Ding, ne? Dass man dann auf den anderen so böse ist und jetzt melde ich mich genau. nicht, der hat sich ja auch genau. nicht gemeldet. Ja. Ich meine, ja, ich verstehe beide Sichtweisen. Ich verstehe auch, wenn man selber das Gefühl hat, dass das rein einseitig ist, aber ich verstehe halt auch, wenn Leute das im Alltag einfach nicht so auf dem Schirm haben. Also ich genau. habe beispielsweise auch noch Freunden gestern, nein, gar nicht wahr, heute, Aufnahmetag ist bei uns jetzt der Donnerstag, der 1. Januar. Ich habe auch heute noch Leuten ein frohes neues Jahr gewünscht, was man ja durchaus sowieso am 1. macht oder auch noch länger macht. Aber das sind halt tatsächlich auch Leute gewesen, die habe ich gestern Abend tatsächlich einfach vergessen. So, das hat ja nichts damit zu tun, dass die mir nicht wichtig sind oder die egal sind oder so. Aber wenn da mal wirklich einer so durchgeht und der mal keine Nachricht oder so von mir bekommt, ist das von mir persönlich nicht böse gemeint. Aber dementsprechend denke ich das von anderen halt auch nicht. So, und ich weiß auch, wenn der Jörn mir gestern, wenn wir nicht geschrieben hätten, dass er das mit Sicherheit auch nicht böse gemeint hätte. So, ich warte heute noch auf ein Foto von seinem Gesellschaftsspiel, was er mir gestern schicken wollte, das habe ich bis heute auch nicht erhalten. Aber wir haben uns heute über alles unterhalten und ist die Sache ja auch gut. Also da bin ich ja dann nicht nachtragend, so, hey, du hast dich aber auch nicht mehr gemeldet, dann nehme ich mit dir heute auch keinen Podcast auf. Nein, natürlich ja. nicht.
Wollte ich dir ein Gesellschaftsspiel schicken?
Welches wollte ja, du wolltest mir ein Foto schicken, aber ich weiß auch gar nicht,
was?
Vom Spiel. Ich weiß nicht, ob das Spiel ist, was du mir heute gezeigt hast,
glaub, oder
ob
das
was anderes ist. Ja, das weiß ich halt nicht. Aber wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Ist ja völlig egal.
Nee. Aber ich habe gerade überlegt, habe ich das jetzt echt, ich würde jetzt wissen, überlegen, weil dann würde ich es dir tatsächlich gerne zeigen. Aber ich glaube, es war dies hier.
Okay, dann gut. Ja, aber so
ist es. Für alle anderen, das Spiel Blokus oder Blockus. Geiles Spiel. So. Da bist du selber googelt.
Blokus klingt irgendwie nach einem Toilettenspiel.
Ja, kann man vielleicht auch auf der Toilette spielen, aber es ist kein Einmannspiel.
Kein Einmannspiel. Ja, dann ja. könnte es interessant werden. Ja,
jetzt
werden.
Sind wir hier, genau, jetzt sind wir wieder bei den Fakten, die gar keine sind oder so.
Also ich habe, um was vorwegzunehmen, wir haben ja bei dem letzten Fakt, haben wir ja gesagt, da gucken wir mal nach. Da ging es ja darum, dass Mercedes-Benz in Sindelfingen die einzige Kantine mit Sterneküche hätte. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Internet abgesucht. Ich habe Pressemitteilungen gewälzt. Ich finde nirgendwo überhaupt nur den Ansatz, dass Mercedes das überhaupt mal gehabt hat. Ich weiß nicht, ob das ein Wortwitz sein soll. Wegen Sterneküche habe ich schon überlegt, ob das in dem Buch vielleicht gemeint sein könnte. Aber ich finde nirgendwo irgendeine Information, dass jemals Mercedes-Benz einen Michelin-Stern in einer Kantine gehabt hat. Ich finde nichts darüber. Nur mal so viel dazu.
Fake News! Ich weiß es doch auch nicht. Gut, dann haben wir jetzt die Nummer, was machen wir denn mal? Die Nummer 75.
75.
Jawohl.
Dann machen wir das wie immer. Ich blättere, nehme meinen Kuli, schreibe mir die Nummer auf. Eigentlich könnte ich die auch im Buch einfach durchstreichen, weil ich glaube, das geht danach echt über den Jordan. Oder wir machen was anderes. Wir werden ja noch relativ lange brauchen, um dieses Buch durchzuhamstern. Dementsprechend werden wir übers Jahr weiter an diesem Buch lesen. Ich würde sagen, dieses Buch werde ich mit einem Autogramm versehen, werde dem Jörn das schicken, der Jörn wird ein Autogramm reinschreiben und dann werden wir das an euch verlosen, wenn wir irgendwann mit diesem Buch fertig sind.
Ja, das ist ja auch geil.
Dann kriegt das irgendeiner geschenkt. Dann ja, verschenken wir es einfach.
Ja, das ist
75. Deshalb kritzel ich dann doch nicht rein. Fakt 75. Der CLS Shooting Brake hatte optional einen Echtholz-Kofferraumboden. Weil ein normaler Teppich ja auch irgendwie proletarisch wirkt. Mercedes bot beim CLS einen Kofferraum aus handverlegtem Holz, auf Wunsch sogar geölt. Das Ergebnis ein Laderaum, schöner als so mancher Designerküche. Aber wer jemand lädt einen Blumentopf rein? Okay, der Text, also ich sage ja, wir wollen es nicht diskutieren, aber das ist mal der erste Fakt, den ich tatsächlich auch wirklich mal aus dem Kopf weiß und bestätigen kann. Du konntest den CLS Shooting Brake nämlich damals mit so einem Holzboden wie auf so einer Holzjacht haben. Und das sah mega genial aus. Der geschriebene Text im Buch ist natürlich wieder mal so ein bisschen deppert, aber das gab es tatsächlich und sah verdammt geil aus. Und da werde ich euch das erste Mal auch direkt Bilder verlinken können in den Shownotes, weil das hat es gegeben und das sah verdammt geil aus.
Aber ich glaube, du hast noch nicht zu Ende vorgelesen.
Warum?
Das mit dem Blumenpott, das hast du noch nicht zu Ende gelesen.
Da war Ende.
Jetzt. Dann liest doch bitte das Ende nochmal vor. Dann habe ich das, dann muss ich mal eben für mich hier auch abschließen. Warte.
Der letzte Satz war, aber wehe, jemand lädt einen Blumentopf rein.
Ach so.
Auf den toll geölten Holzboden.
Okay, ich hatte gehofft, das wird irgendwie noch, wird noch zum lustigen Satz oder so. Oder irgendwas, aber nee. Naja. Nee,
leider okay. Nein, leider nein.
Dann würde ich sagen, alles Gute fürs neue Jahr für alle nochmal. Bleibt gesund, ihr seid ja nun reingekommen, also bleibt gesund, lasst euch nicht ärgern und verdammt, ich muss morgen noch einen Tag arbeiten, erst dann ist Wochenende. Ich hoffe mal, dass viele von euch auf jeden Fall jetzt schon ins Wochenende gehen, also lasst euch nicht ärgern.
Genau, auch von mir, euch alles erdenklich Gute für das neue 2026. Wir hören uns auf jeden Fall dieses Jahr noch immer und immer wieder weiter und wir werden es auch auf verschiedenen Arten und Weisen dieses Jahr hören und vielleicht sogar sehen. In diesem Sinne, macht es gut. Ich hoffe, ihr hattet eine erste schöne Januarwoche. Podcast erscheint ja für euch am 6. müsste es sein. Und dann sind wir ja schon quasi wieder eine Woche im neuen Jahr und alles geht so weiter wie vorher. Aber ich hoffe im Guten. Macht's gut, bis nächste Woche.
Und ich. Vielen Dank, dass ihr heute dabei wart. Es bedeutet uns unglaublich viel, dass ihr zugehört habt. Und wenn euch der Podcast gefällt, freuen wir uns sehr über eine 5-Sterne-Bewertung und eine Rezension. Das hilft uns enorm weiterhin, spannende Inhalte zu liefern. Und falls ihr nicht wisst, wie das geht, schaut gerne auf www.mb-baureihen.de/podcast vorbei. Dort haben wir eine einfache Anleitung für euch. Vergesst auch nicht, den Podcast kostenlos auf eurem Podcast-Player zu abonnieren. So verpasst ihr keine zukünftigen Folgen und für uns verbessert sich das Ranking. Erzählt gern euren Freunden und Bekannten von uns und empfehlt uns weiter. Wir sagen Danke. Und bis zum nächsten Mal.